Wunderschönen guten Tag, willkommen beim Freisprecher aus dem Studio der PH Freiburg. Mein Name ist Thomas Darscheid und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Studiogast. Mir gegenüber sitzt Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Schön, dass du da bist, Julian.
Danke, Thomas.
Ja, wir sprechen über die Firma, die du mitgegründet hast, über Fairfood Freiburg, was Fairfood ausmacht und wodurch ihr euch profiliert. Zunächst gibt's aber erstmal Musik und zwar Walk of the Earth mit Somebody That I Used to Know. Freisprecher auf PH 88.4, heute mit dem Gast Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Julian, wir kennen uns, ich weiß es noch ziemlich genau, wie wir uns kennengelernt haben, auf einer Nordsee-Exkursion. Wir haben beide an der PH Geografie studiert und das war diese zweiwöchige Nordsee-Exkursion mit der netten Professorin, Frau Professor Dr. Ringel, und wir haben uns irgendwie angefreundet und gut verstanden. Und ich weiß noch ganz genau, dass du mir damals im Auto, denn wir fuhren mit so zwei Minibussen, erzählt hast, dass du jetzt irgendwie gerade vorhast, ins Cashew-Geschäft einzusteigen. Das war so um die Zeit 2014 rum, wenn ich mich nicht alles täuscht, oder?
Genau, das müsste gewesen sein. Also definitiv vor Oktober 2014, weil da haben wir gegründet und das war noch davor, da war das alles noch eine Idee, richtig?
Ja. Okay, da hattet ihr die Idee, also mit Cashew-Nüssen loszulegen. Was war die Idee? Was wolltet ihr machen? Wolltet ihr sie importieren, herstellen? Wo kriegt man sowas her? Also wie kommt man da überhaupt drauf?
Also dass es konkret Cashews geworden sind, liegt vor allem an einem persönlichen Kontakt, den wir geschlossen haben. Ich habe angefangen mit meinem Cousin und der wiederum hat bei sich auf der Arbeit einen Nigerianer kennengelernt, den Oke. Und Oke kam vor inzwischen knapp 15 Jahren als Flüchtling aus Nigeria nach Deutschland. Hat dann nochmal studiert, Elektrotechnik, und hat beim Amos in der Firma dann seine Masterarbeit oder seine Bachelorarbeit geschrieben, so rum, genau.
In Elektrotechnik.
Genau, so haben die beiden sich kennengelernt. Und der Wunsch, was zu gründen, der war schon vorher da. Gerne auch irgendwie was im Food-Bereich, was Nachhaltiges. Und dass es dann tatsächlich Cashews aus Nigeria geworden sind, lag allein am Oke, weil er gesagt hat, das gibt's bei mir daheim, das wächst vor der Haustüre. Hätte da mal Lust mitzukommen, weil auch er hatte irgendwie den Wunsch, nachdem er in Deutschland Fuß gefasst hat, irgendwie was in seine Heimat zurückzugeben, seinen Leuten zu helfen. Mhm. Und dann sind wir im Januar 2015 zu dritt das erste Mal hingeflogen und so hat es dann angefangen.
Ja. Okay, und was findet man da davor? Also ich meine, man hat diese fixe Idee im Kopf, wir möchten was mit fair produziertem Food machen in irgendeiner Form und man hat einen ehemals Ortsansässigen dabei, der, wie ich es verstanden habe, jetzt immer noch in Deutschland lebt, oder der?
Richtig, okay, genau, hat Frauenkind in Deutschland, ja.
Und weiß ja noch nicht so ganz genau, auf wen man trifft, wie es da so aussieht. Schilder einfach mal, zack, ihr kommt da an.
Ja, oder ich kann noch ein bisschen vorher anfangen, wie wir, versucht haben anzukommen. Also es war eigentlich schon relativ lustigen chaotisch gestartet. Wir haben noch in Europa den ersten Flug verpasst nach Spanien, sind dann irgendwie in Casablanca die halbe Nacht rumgesessen, dann weiter nach Lagos, da war dann unser komplettes Gepäck weg und dann irgendwie nochmal 24 Stunden später waren wir dann in Enugu, wo wir eigentlich hin wollten und dann nochmal einen halben Tag später endlich beim Oki daheim auf dem Hof ohne alles.
Ja. Ach du Scheiße. Also komplett, ihr seid quasi in euren deutschen, was weiß ich, Jeans und Pulli.
Genau.
Da irgendwie.
Ja, Gepäck weg und klar, Geldbeutel hatten wir noch und so, aber das war nicht der allerbeste Start, aber Stimmung war trotzdem eigentlich relativ gut.
Gepäck kam dann hoffentlich wieder.
Vier Tage später, also wir mussten Boxershorts zwischenkaufen, das schon.
Okay, ja. Alles klar. Und dann sitzt man da in, wie hieß der Ort?
Also in Enugu sind wir gelandet.
Enugu.
Ja, Enugu. Mhm. Und Aku ist das Dorf von Oke.
Ja. Das ist in Reichweite von Lagos, oder?
Ich meine, Reichweite von Enugu, so eineinhalb Stunden ungefähr.
Okay.
Ja, so ein bisschen im Hinterland.
Muss man dann, nehme ich an, auch mit irgendwelchen Pickups quer durch die Wallerei fahren und...
Genau, also wir hatten das Glück, dass Oke das alles recht gut organisiert hat oder sehr gut sogar und wir gefahren wurden, aber ansonsten fahren sehr viele so kleine alte VW-Busse rum, das nutzen so die Leute als Public Transport.
Ja. Okay. Gut, ihr kommt da an. Und da wachsen die Cashews vor der Haustür, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, das war auch tatsächlich so. Und wir dachten eigentlich, dass wir einfach von dort Cashews im Idealfall einkaufen und die in Deutschland verkaufen. Und dann haben wir schon im Vorfeld gemerkt, es wird gar nicht so leicht, die da in größeren Mengen zu bekommen bei gleichbleibender Qualität. Und haben dann festgestellt, dass wir auf jeden Fall selber produzieren müssen. Und haben dann angefangen, so ab dem dritten, vierten Tag einfach mal einen kleinen Test zu starten und selber Cashews zu produzieren beim Okay auf dem Hof.
Und was heißt in dem Kontext, Entschuldigung, selbst produzieren, selber anbauen? Und
also der Knackprozess bei den Cashews, der ist sehr aufwendig. Das ist das, was die Nuss oder den Kern auch so teuer macht. Mhm. Und diese ganze Verarbeitung, das ist, wenn in einem größeren Betrieb sind das große industrielle Anlagen, ähnlich auch wie bei Mandeln. Und das macht, genau, das macht es so aufwendig und diesen Schritt haben wir übernommen sozusagen.
Habt ihr quasi selber gemacht. Okay, genau. Also mit den Cashews, die dort vor Ort wachsen, ihr habt die gepflückt oder wie auch immer?
Auf dem lokalen Markt gekauft.
Auf dem lokalen Markt gekauft, seid in den Hinterhof und habt angefangen, die was zu tun.
Genau, die Cashew, die hat eine brutal harte Schale, also da kann man fast nicht mit dem Daumennagel irgendwie so eine Kerbe reindrücken, so hart ist die. Und die muss man einmal knacken, also ist schon mal eine harte Nuss. Und dann wird's komplizierter. In dieser Schale ist nochmal ein toxisches Öl, also das ist ätzend. Das darf nicht auf die Haut kommen und auch nicht auf den Kern, weil wenn man den Kern dann danach isst, hat man das Öl wieder im Mund. Mhm. Und zum einen schmeckt es nicht mehr und zum anderen ist das sehr reizend für die Schleimhäute. Das heißt, man muss da beim Knacken irgendwie vorher an diesem Öl vorbeikommen und es unschädlich machen. Aha. Und in den industriellen Anlagen, die man so findet, werden die Cashews mit Wasserdampf behandelt, während sie geknackt sind, also bevor sie geknackt sind, und werden anschließend geknackt, weil durch den Wasserdampf entweicht dieses Öl und danach kann man es gefahrlos knacken. Und in Nigeria haben wir bis heute so eine Anlage nicht und produzieren auf traditionelle Art und Weise. Das heißt, da kommen die geknackten Kerne mit Schale, mit Öl über ein Feuer in so einem Blech, werden von unten heiß gemacht, irgendwann platzt der erste Kern auf, das Öl fließt raus, fließt ins Feuer runter, es gibt eine Stichflamme, die Kerne gehen alle auf und fackeln ab. Das kann man sich vorstellen, wie so eine, wenn man Streichholz in eine Streichholzschachtel reinsteckt, dann macht es einmal Wuff und dann sind die alle abgefackelt. Und danach werden die abgelöscht und in Asche gebunden, damit nichts mehr ölig ist und schwarz. Und dann beginnt eigentlich erst der Knackprozess. Und auch dann folgen noch weitere Schritte. Aber das ist super arbeitsaufwendig.
Das klingt so, als sollte man auch von vornherein jemanden dabei haben, der es weiß. Sonst steckt man sich mal sowas in den Mund und denkt sich, seltsam. Und was tut denn da so weh?
Das ist uns tatsächlich schon passiert. Also,
ich meine, wenn ich mir so vorstelle, ich muss ja alles erstmal essen. Also wäre dann schon mal schief gegangen.
Ja.
Das heißt, die Cashew-Nuss ist ja, gut, das wusste ich jetzt schon vorher. Ich habe ja recherchiert. Ich mache ja ernsthaften Journalismus hier. ist keine Nuss im engen Sinne, ne? Weil man spricht ja so im umgangssprachlichen Bereich von Cashew-Nüssen, aber es ist ja ein Kern.
Genau, ja.
Und das ist eben dieser aufwendige Prozess, den Kern da rauszuholen. Ja, wie es weiterging in Nigeria und überhaupt, wie dann der Prozess von Cashew4U, wie eure Firma am Anfang hieß, zu Fairfood weiterging, das hören wir nach dem nächsten Song. Ich habe mal rausgesucht Junge von Heino, denn ich kann mir gut vorstellen, dass deine Eltern vielleicht, als du gesagt hast, ich gehe jetzt ins Cashew-Geschäft, ungefähr so über dich gedacht haben. Freisprecher auf PH88.4. Wir sind hier mit Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Haben gerade erfahren, wie die Firma gestartet ist, nämlich als Cashew4U. Ihr habt mit Cashewnüssen angefangen, beziehungsweise Cashewnuss ist eigentlich irreführend, denn es sind Cashewkerne. In Nigeria seid ihr gelandet, da waren wir gerade stehen geblieben und habt angefangen, selber die Cashews aus ihrem Gehäuse zu befreien, was sehr komplex ist, oder nicht komplex, sondern kompliziert ist, wegen dieses ätzenden Öls, was die umgibt. Wie habt ihr das, also seid ihr da mit der Familie von dem Mitgründer Okay Ugwu da gesessen und habt da ums Feuerchen rumgesessen und habt die da reingeschmissen und er hat das dann euch vorgemacht oder, ja, man braucht ja auch ein bisschen Manpower, stelle ich mir vor.
Genau, also wir haben erst versucht, eine Maschine zu konstruieren, haben da auch ein bisschen Geld in die Hand genommen und direkt versenkt, weil es überhaupt nicht funktioniert hat.
Direkt vor Ort?
Direkt vor Ort, ja. Also wir haben in kürzester Zeit, wir waren, ich glaube, 10 Tage oder 2 Wochen da und haben innerhalb von 3-4 Tagen eine Maschine zusammengezimmert mit einem Ingenieur vor Ort und der halt ziemlich gut im Schweißen war. haben die auf den Hof gefahren und wollten direkt loslegen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann waren wir erst ein bisschen frustriert und dachten uns, na gut, dann soll es so sein. Jetzt machen wir es einfach komplett traditionell ohne Maschine, genauso wie es die Leute vor Ort machen. Und das ist natürlich pro Runde nicht so ergiebig. Also ich habe ja vorhin beschrieben, dass die auf einem Feuerchen, auf einem Blech gemacht werden. Und auf so einem Blech sind vielleicht, also wie auf einem Backblech in einem Ofen kann man sich das vorstellen, 500 Gramm oder ein Kilo vielleicht, so ungefähr. Und eine Runde dauert schon irgendwie 10 Minuten oder sowas. Also das dauert wirklich lange.
Es ist mühsam.
Ja, ja. Aber dann haben wir eben um Mithilfe gebeten und Ocke hat bei sich in der Kirche mal gesagt, dass wir Leute brauchen. Und dann hatten wir recht schnell eigentlich viele Leute, die uns helfen wollten. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, jetzt sind wir 30 Leute in Nigeria. Ja,
in Nigeria sind
30
Leute. Ja. Die Produktion nach wie vor auf diese traditionelle Art und Weise durchführen.
Genau, also noch. Ja.
Plan von der Maschine habt ihr euch abgeschminkt.
Also von genau der Maschine auf jeden Fall. ob wir das mal ändern, das ist noch die Frage. Also wir möchten schon das irgendwie professionalisieren und auch die Arbeitsbedingungen verbessern. Und dazu gehört teilweise halt auch, dass man irgendwie ein bisschen mehr von dem Feuer wegkommt. Weil die Leute haben zwar von uns Handschuhe, Mundschutz und Schürzen bekommen, aber es ist halt trotzdem offenes Feuer auf dem Hof und halt nicht nur auf einer kleinen Feuerstelle, sondern auf mehreren. Und wenn man das Risiko irgendwie ausschließen könnte, wäre das wahrscheinlich nicht ganz verkehrt.
Okay. Ja. Das heißt, wenn ihr da irgendwie das Ganze auf Maschinen umstellen könntet und so weiter, dann ist es zwar einerseits eine Verbesserung der Bedingungen, weil es nicht mehr auf dem offenen Feuer passiert und so weiter, aber mir kommt dann sofort in den Kopf, okay, wenn Maschinen ins Spiel kommen, brauchen wir ja weniger Leute. Ist das dann der Fall oder weil du sagst, die Bedingungen vor Ort verbessern und so weiter, ich höre jetzt nur mehr Maschinen, weniger Leute oder stelle ich mir das völlig falsch vor vielleicht?
Also das könnte sein, das wäre jetzt bei uns aber nicht der Fall. Also unsere Firma in Deutschland, also wir haben eine Firma in Nigeria gründen müssen zum Exportieren. Mhm. Anders kriegt man es gar nicht aus dem Land. Und unsere Firma in Deutschland, die jetzt die Caches verkauft, die ist viel schneller gewachsen als die Firma in Nigeria. Also wir verkaufen inzwischen auch andere Cashews aus Westafrika, aus Benin, Elfenbeinküste und Burkina Faso. Mhm. Und wir könnten theoretisch viel mehr auch von unseren eigenen in Nigeria verkaufen. Also die sind regelmäßig ausverkauft. Das heißt, wenn jetzt...
Schon in Nigeria ausverkauft?
Nee, also die kommen von Nigeria nach Deutschland und genau, ja. Also regelmäßig nicht verfügbar in unserem Webshop. Ja, okay. Ja. Und das heißt, da könnten wir schon mit den Mengen hoch und wenn man man könnte die Leute weiterhin beschäftigen, das war kein Problem.
Das Problem ist nicht die Menge.
Ja.
Beziehungsweise das Problem ist die Menge, ihr bräuchtet eigentlich theoretisch sogar mehr.
Genau.
So kann man es zusammenfassen. Das
könnten wir auf jeden Fall, also würden wir auf jeden Fall losbekommen.
Okay, das heißt, ihr habt eine Firma dort, die heißt wahrscheinlich immer noch Cashy4U, oder?
Genau, ja.
Und ich habe mal auf eurer Website geschaut, der Chef ist da immer noch Okeuku.
Genau, richtig.
Ja. Und von Deutschland aus. Und eure Firma hier heißt ja mittlerweile Fairfood.
Genau, ja.
Zu Fairfood war es ja noch ein relativ weiter Weg,
wenn ich das... Ja, da liegen noch 3 Jahre dazwischen, ungefähr.
Müssen wir ein bisschen Gas geben, wir haben noch eine halbe Stunde. Eben, ihr bietet mittlerweile auch Cashews aus anderen Ländern an und auch noch andere Produkte. Mhm. Ich habe zum Beispiel gesehen, Kokosmehl aus Sri Lanka hat mich persönlich besonders interessiert, weil ich letztes Jahr auf Sri Lanka war, 3 Wochen. Da habe ich gerade so ein bisschen heimatliche Gefühle gekriegt.
Ja.
Aber es ist ja noch viel mehr. An welchem Punkt wurde dir klar oder wurde euch klar, da waren wahrscheinlich auch noch andere Entscheidungsträger irgendwie im Spiel, wir wollen irgendwie mehr und wir können auch mehr machen, ohne dafür unsere Seelen verkaufen zu müssen.
Also das war eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung. Wir haben gemerkt, dass das für uns hier in Deutschland, für die deutsche Firma ein ziemlich hohes Risiko ist, wenn wir nur von unserer eigenen Produktion in Nigeria abhängig sind. Einfach weil es so viele Faktoren gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Und das ist 1-2 Mal schon richtig knapp geworden. Wir hatten da...
Gibt es da schöne Anekdoten?
Ja, absolut. Dann
bitte gib eine zum Besten.
Also wir hatten, nachdem wir... Ich weiß gar nicht mehr, ob das die 2. oder 3. Runde war. Ich glaube, auf jeden Fall die größte bis dato. Da haben wir in Deutschland 30.000 Euro eingesammelt, um mal einen ordentlichen Batzen Cashews zu produzieren. Irgendwie.
War das Crowdfunding oder habt ihr es selber finanziert?
Selber finanziert, also Family and Friends. Genau, ja. Und dann haben wir erst ein paar Monate Cashews produziert Und da sind schon die Kosten für die Rohware durch die Decke. Die sind irgendwie die letzten 3-4 Jahre stark gestiegen. Dann hatten irgendwie noch war in Asien schlechte Ernte. Und dann sind super viele chinesische und indische Einkäufer nach Westafrika gekommen und haben da die Rohware aufgekauft, um die zurückzubringen nach Asien, um sie dort zu verarbeiten. Also das passiert eh, was ein Problem ist. Ja. Und in dem Jahr war es halt extrem. Und da haben wir vor Ort...
Preise gehen durch die Decke und eure 30.000 Euro sind auf einmal nicht mehr so viel.
Genau, oder wir kriegen viel weniger Ware dafür. Ja. Das war einmal ein großer Faktor, wo wir uns schon überlegt haben, ob wir das überhaupt weitermachen können oder ob wir die Reißleine ziehen. Und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Und dann war das endlich alles produziert. Wir haben es nach Port Harcourt an den Hafen gebracht. Und da haben sie uns gesagt, sorry Leute, die Schiffsroute ist gestrichen. Nach Hamburg gibt es nicht mehr. Ihr müsst von Lagos fahren. Und dann haben wir für nochmal 1.500 Euro, glaube ich, den ganzen Container wieder auf den Truck einmal quer durchs Land gerumpelt. In Hagos an Larven.
Nigeria ist groß.
Ja, genau. Und die Straßen schlecht. Ja. Und dann stand er in Lagos und dann hieß es, sorry Leute, Streik im Hafen. Dann stand er dann nochmal 3 Wochen rum. Ja, und da haben wir gemerkt, oh.
Die Dinger werden auch nicht besser da drin, ne?
Ja, also Gott sei Dank sind die Caches relativ pflegeleicht. Mhm. Ja, also ein bisschen, wenn es dann mal ein bisschen wärmer wird, das macht denen zum Glück nichts. Aber ja, besser werden sie sicher nicht. Also wir haben uns auf jeden Fall gesorgt. Und ja, da haben wir halt gemerkt, da gibt es so viele Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir müssen, um uns abzusichern, einfach noch von anderen Fairtrade-Kooperativen Ware zukaufen, die einfach schon ein paar Schritte weiter sind als wir. Weil wir hatten uns schon eine kleine Fanbase aufgebaut und haben uns einen ganz guten Ruf erarbeitet und hatten schon Stammkunden und in Deutschland schon ein bisschen den Fuß in der Tür. Und haben gesagt, ja komm, dann nehmen wir jetzt andere Caches mit dazu. Unter der Voraussetzung, dass sie Bio- und Fairtrade-zertifiziert sind.
Schon zertifiziert zu dem Zeitpunkt. Das Zertifizieren macht nicht ihr, sondern ihr kauft die schon zertifiziert an.
Genau.
Ja. Okay. Jetzt ist da noch ein anderes Stichwort gefallen, was ich interessant fand, der Begriff Kooperative. Was ist eine Kooperative? Also was ist das für ein Modell?
Also funktioniert das? Genau, das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Farmern und da werden eben Mindestpreise festgesetzt oder die haben ihre Struktur. Und können zu Preisen verkaufen, die so auf dem freien Markt nicht möglich wäre.
Ja. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine Art positives Kartell, kann man sagen.
Könnte man sagen. Also die sind zum Beispiel abgesichert gegen starke Schwankungen, also nach unten. Gerade bei Kaffee und Bananen ist das ganz extrem. Deswegen sind es auch die Produkte, die am öftesten oder die am ersten Fairtrade zertifiziert wurden. Ja. Und so können die zum Beispiel sicherstellen, dass wenn der Weltmarktpreis brutal sinkt, dass sie dann eben trotzdem genug Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren.
Okay, und wer sichert das ab? Ihr als Einkäufer?
Also die Zertifizierung, die macht nicht der Einkäufer, die macht Fairtrade zum Beispiel. Und okay. die Modelle ausarbeiten, was die Mindestpreise sind und zu welchen Bedingungen das fair ist. Und wir als Käufer zahlen dann ein Fairtrade Premium, also eine Prämie, die der Farmer bekommt. Und das wissen viele nicht, das finde ich besonders gut an dem Fairtrade-Modell. Wir bezahlen für jedes einzelne Produkt, wo das Fairtrade-Logo drauf gedruckt ist, nochmal prozentual einen Absatz an Fairtrade Deutschland. Mhm. Das heißt, wir machen einmal im Quartal einen Bericht, müssen wir machen, wo wir genau auflisten,
wie viele Einheiten ihr verkauft habt.
Genau, und daraus ergibt sich so ein Beitrag und den überweisen wir dann quartalsweise an Fairtrade Deutschland. Und Fairtrade Deutschland wiederum hat dadurch ein ziemlich großes Budget, wenn man sich überlegt, wie viele Produkte da rumstehen, was sie wiederum einsetzen können, um halt nicht nur zum Beispiel dem Farmer einen fairen Preis zu zahlen, sondern auch in dem Dorf von dem Farmer eine Schule zu renovieren. Weil das macht ja wohl auch in den seltensten Fällen der Farmer selber. Ja. Das heißt, dadurch wird nicht nur die Person selbst irgendwie gestärkt und unterstützt, die jetzt das Produkt verkauft, sondern auch die Region oder Bildung oder Frauenprojekte oder ein Brunnen wird mal gekauft. Also irgendwas, was wirklich allen in der Region zugutekommt. Oder Fairtrade Deutschland macht einfach sehr gutes Marketing in Deutschland zum Beispiel. Baut Fairtrade-Schulen auf, gibt Bildungsmaterialien raus, macht mal ein paar Plakate in die Berliner U-Bahn, dass es sich lohnt, fairen Kaffee zu kaufen. So Sachen sind ja irgendwie auch total wichtig. Ja, und auch das wird mit diesem Geld finanziert. Ja.
Sagt Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Im nächsten Block sprechen wir weiter über all das, was die Firma so macht. Jetzt erstmal Toto, passend mit Afrika. Jam mit It's Amazing beim Freisprecher auf PH 88.4. Zu Gast heute Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Wir waren zuletzt in Nigeria, beziehungsweise haben uns angehört, wie Kooperativen und vor allem auch wie Fairtrade so funktioniert im Groben, muss man sagen, denn es ist ein Fass ohne Boden, wie Julian mir gerade kurz während des Liedes erzählt hat. Jetzt habe ich ja schon so die Frage, warum kaufe ich eure Fairtrade-Nüsse, was sehr löblich ist, dass sie Fairtrade-zertifiziert sind, aber zertifiziert seine Cashews oder seine Nüsse oder was weiß ich, was ja vielleicht auch. Was ist, habe ich da einen geschmacklichen Vorteil oder wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, ja, weil es ist schließlich deine Firma, aber ja, wie produzieren die? Was ist daran schlechter?
Also zum einen produziert ja nicht selber, sondern die kaufen das auch irgendwo ein, wo es halt zertifiziert wurde. Und das muss gar nicht immer nur so super negativ sein. Es ist als Konsument viel, viel besser, wenn ich im Bio Fair Trade kaufe, wie wenn ich sage, das wird eh nicht stimmen und ich kann gerade konventionelle Cashews kaufen, die nochmal die Hälfte kosten. Also wenn ich im einkaufen würde, würde ich da immer die Bio Fair Produkte kaufen. Das ist viel besser, als das nicht zu machen.
Mit der Zertifizierung selbst hat ja gar nichts zu tun.
Im Idealfall, ja. Wie es dann wirklich läuft bei gewissen Mengen, das weiß ich nicht, aber im Idealfall ist es so. Und so wie ich das vorhin beschrieben habe, mit diesem prozentualen Anteil, der pro Packung verkauft wird, das muss auch machen. Das heißt, ich komme gleich noch zu den Argumenten, warum es trotzdem gut ist, bei uns zu kaufen. aber es ist trotzdem viel besser, bei Bio und Fair zu kaufen, als zu sagen, das stimmt alles nicht, dann kann man es gleich lassen, weil es ist besser als konventionell zu kaufen, das auf jeden Fall. Trotzdem gibt es einige Punkte, die natürlich auch für eine kleine Firma wie uns sprechen. Zum einen ist das, wie du sagst, der Geschmack, also was wir produzieren, das gibt es halt so kein zweites Mal auf dem deutschen Markt. Und zum anderen unterstützt man ja nicht nur den Produzent im Ursprungsland, sondern auch Ideen und Werte hier in Deutschland, wie eine Firma aufgebaut wird. Und hat man als Konsument halt auch die Möglichkeit, halt einen Konzern wie zu unterstützen oder eine kleine Firma wie uns jetzt in dem Fall. Und wir machen uns zum Beispiel stark, dass es weniger Verpackungsmüll gibt. Also zum Beispiel Zero Waste und Inklusion sind zum Beispiel zwei Punkte, die neben Bio und Fair auch zu unserer Firmenphilosophie gehören.
Zero Waste bedeutet konkret also die Minimierung von Verpackungsmaterialien, wie du gesagt hast, und Inklusion. Wie sieht das bei euch aus?
Also wir sind ja noch eine ganz kleine Firma, das heißt fest angestellt haben wir jetzt noch keinen Mensch mit Behinderung. Mhm. Wir arbeiten aber zum Beispiel seit gut 2 Jahren mit der Caritas sehr eng zusammen hier in Freiburg an mehreren Standorten und haben die ziemlich gut eingebunden, wenn es ums Bekleben unserer Beutel geht oder auch mit Abfülltätigkeiten teilweise schon.
Ah ja, okay. Ja. Und jetzt Zero Waste, also ihr verpackt eure Cashews, denke ich, wenn ihr sie im Onlineshop irgendwie verkauft, auch in ganz normalen Papiertütchen, denke ich mal.
Teilweise, ja. Also Zero Waste heißt, es ist nicht zwangsläufig, dass es nie Müll geben wird, sondern dass man irgendwie bestrebt ist, den Verpackungsmüll zu vermeiden und dafür ein Bewusstsein hat und da die entsprechende Schritte geht. Und was jetzt in den letzten 2-3 Jahren in Deutschland ein Riesentrend war, ist ja diese ganze Unverpackt-Szene. Und die Unverpacktläden, da gibt es inzwischen weit über 100 in Deutschland und eigentlich kommt jeden Monat 1-2 neue in allen großen Städten raus. Wir haben ja in Freiburg zum Beispiel die Glaskiste, die auch sehr erfolgreich ist und gut läuft. Und da haben wir von Anfang an gesagt, das finden wir super, das wollen wir unterstützen. Und haben uns und unsere Logistik so aufgestellt, dass wir Kiloware gut liefern können. Haben ein Pfandsystem eingeführt mit wiederverwendbaren Kunststoffeimern, lebensmittelechten. Und verschicken deutschlandweit inzwischen in diesen Eimern, nehmen die dann auch zurück und spülen die wieder und verwenden die beliebig oft.
Ja. Okay. Jetzt mal weg von Fairtrade und hin zum Bio-Siegel. Da würde mich einfach interessieren, ich habe jetzt schon so oft unter Bekannten so Sprüche gehört wie, ja, Bio-Siegel ist ja gut und schön, aber wenn ich beim Bauer um die Ecke irgendwie kaufe, der hat kein Bio-Siegel und da kann ich mir sicher sein, dass das Zeug trotzdem irgendwie, dass mein Fleisch keine Antibiotika enthält und so weiter. Also da brauche ich auch kein Bio-Siegel und der macht kein Bio-Siegel, weil das ist für ihn eh einfach viel zu teuer, dieses Bio-Siegel und so. Bei Fairtrade kann ich total verstehen, dass ihr sagt, das wollen wir auch unterstützen, das System. Wie ist es mit dem Bio-Siegel? Habt ihr euch entschieden, diese biozertifizierte Ware zu kaufen, weil es einfach auch besser aussieht, weil es euren Vertrieb irgendwie verbessert in der Szene, in der ihr verkauft, oder ja, was war dafür der Grund?
Also gibt's einige Punkte. Also zum einen bin ich auch voll für den Bauer von nebenan, der nicht spritzt und so. Also ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Bei Produkten, die von weiter weg kommen, und es geht Cashews bei,
da geht es nicht anders. Nicht an,
ja. Genau, richtig, da geht es nicht anders. Da finde ich, ist es für den Verbraucher auf jeden Fall richtig und wichtig, dass der weiß, wie die Ware behandelt wurde. Und Bio ist ganz oft gar nicht so weit weg auch von Fairtrade, weil Fairtrade beinhaltet ja irgendwie Arbeitsschutz und dass es den Leuten gut geht. Und wenn man sich anguckt, wie teilweise mit Spritzmitteln und Pestiziden, wie das gehandelt wird, das ist halt auch nicht gerade ideal für die Leute, die dort arbeiten. Deswegen ist Bio oftmals, wo diese Sachen verboten sind, schon mal ein Schritt irgendwie in bessere Arbeitsbedingungen für die Leute.
Okay. Ja. Eure Cashews von vorne, mit denen ihr angefangen habt, was du vorhin erzählt hast, dass ihr dann nach Nigeria geflogen seid und dann da habt ihr die auf den lokalen Märkten gekauft. Steht dann da auf dem Markt ein Bio-Schild dabei oder ein Bio-Siegel? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, das ist ja ein nigerianischer Markt.
Mhm. Also das ist eben das, weswegen ich überhaupt nichts gegen den kleinen Bauern habe. Da sind wir nämlich selbst in Nigeria. Ja. Also wir haben im Shop ausschließlich Bio- und Fairtrade zertifizierte Produkte, außer unsere eigene aus Nigeria. Aus genau den Gründen, die auch dem kleinen Hersteller hier zu schaffen machen. Also in Nigeria ist es konkret, es gibt keine Kontrollbehörde, keine nigerianische. Mhm. Das heißt, man müsste eine europäische einfliegen. Ich würde sagen,
ihr müsstet irgendeinen Prüfer mitnehmen im Flugzeug und der müsste sich das dann wahrscheinlich ein paar Wochen angucken, oder?
So ungefähr. Und das könnten wir uns erstens nicht leisten. Und zum anderen funktioniert das mit unserem aktuellen Modell nicht, weil wenn man was biozertifizieren lässt, muss man ja irgendwie das Gebiet eingrenzen, wo die Ware herkommt. Also entweder hat man eine Plantage oder man hat ein Wildsammelgebiet, wo man sagt, genau von da kommt die Ware. Und das könnt ihr
ja nicht, ihr kauft sie ja auf den lokalen Märkten.
Genau, und von da haben es die Leute auch wieder von rechts und links, wo es halt wild wächst. Aber wenn jemand fragt, also können wir ausschließen, dass es genau dieses Gebiet ist, was man dann zertifizieren könnte, dann können wir es nicht. Ja. Was wir machen können, was wir auch jedes Mal machen, ist bei jedem Export eine Lebensmittelkontrolle, ein Labortest, also auf Schadstoffe, Schwermetalle, Bakterien und sowas. Okay,
sprich, wenn da einer mit einem dicken Spritzgerät rangehen würde, würdet ihr es in dieser Kontrolle auf jeden Fall feststellen.
Genau, aber es reicht eben nicht für ein offizielles Biosiegel.
Ja, okay. Ja, Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Wir machen nochmal Musik von Kult, auch bekannt hier im PH Radio, der letzte seiner Art. Und dann quatschen wir noch ein bisschen über eure Zukunft.
Ich bin der letzte meiner Art. Die anderen schlafen schon, tauschen ihre Träume ein für einen Sklavenlohn. Und viele fragen sich, ob ich mal vernünftig werde. Gibt es eine Wahl für mich? Gott gab mir
Glück. Kult, der letzte seiner Art beim Freisprecher auf PA88.4 mit Julian Bletscher von Fairfood Freiburg. Wir haben gerade erfahren, wie das mit Bio funktioniert, mit der Bio-Zertifizierung und warum Fairfood keine Bio-Zertifizierung hat aus dem Land, also ihre eigenen Cashews, die sie in Nigeria produzieren, muss man dazu sagen. Das liegt daran, dass eben diese Zertifizierung sehr schwierig ist, auf die Art und Weise, mit der ihr eben arbeitet, quasi als kleiner Bauer vor Ort. Jetzt wüsste ich einfach gerne, wie geht's weiter? Also ich habe gelesen auf der Website, dass ihr jetzt auch eben andere Produkte anbietet, wie jetzt Gewürze aus Indien und Kokosmehl aus Sri Lanka und eben auch Mandeln aus Palästina. Da bin ich jetzt einfach so ein bisschen hellhörig geworden. Wie kam es denn dazu? Also das ist ja jetzt schon ein sehr gewagtes Projekt, ist auch ein bisschen politisch und ja. Warum Mandeln aus Palästina?
Also wir wollten unser Sortiment erweitern mit was zu uns passt, also zu einem zur Marke und zu anderen zu unserer Logistik und was wir so an Infrastruktur haben. Also die Sachen, das ist ein bisschen technisch und trocken, aber die Sachen, die wir verarbeiten, müssen natürlich auch irgendwie über unsere Abfüllanlage laufen. Und da bilden sich halt irgendwie Nüsse oder so sehr, sehr gut an. Und genau, dann Mandeln, klar. Haben wir jetzt letztendlich aus Palästina bezogen, weil, also es gibt natürlich auch spanische und italienische oder kalifornische, die sind aber dann nicht Fairtrade zertifiziert, weil das funktioniert nur bei Ländern oder in Regionen, die halt irgendwie politisch unterstützenswert sind, also oder irgendwie Unterstützungsbedarf haben, besonderen. Mhm. Ja, deswegen ist es Palästina geworden. Ja.
Okay. Und wie sieht's aus? Wollt ihr noch weiter expandieren, weiter, immer weiter? Oder sagt ihr auch an irgendeinem Punkt, auch wenn sich's trägt, ist jetzt auch mal schön?
Eher letzteres, ja. Also nicht maximale Unternehmensgröße, sondern optimale. Und optimal heißt für uns, dass das komplette Gründerteam gut davon leben kann. Ja.
Und ich wünsche euch, dass es so kommt. Denn ich finde es eine schöne Sache, die ihr da anbietet und macht und dass ihr da vor Ort auch ja, das Beste gibt für die Leute. Man kann nachlesen über eure Firma auf www.fairfood.bio. Lustige Endung. Ja, wie kann man über euch noch sich informieren und so weiter?
Genau, also die Webseite ist eine gute Anlaufstelle, hast du gesagt. Da gibt es übrigens einige Videos auch von unserer Reise nach Palästina. Mhm. Wir waren letztes Jahr im Oktober dort und haben das recht aufwendig dokumentiert, auch mit Interviews und Videos und die ganze Mandelproduktion gefilmt. Und das ist richtig spannend, gerade auch, weil die Leute selbst viel, viel zu Wort kommen und man ein Gefühl dafür kriegt, in welcher Situation die sich befinden. Also haben die uns sehr beeindruckt. Also die haben sich zu keinem Zeitpunkt irgendwie politisch negativ geäußert, wobei das ja auch wieder ein Wespennest ist, wo man ganz schnell was Falsches sagen kann. Klar. Aber das ist sehr beeindruckend, wie positiv und die Leute sind, wie viel Energie die haben, wie viel Spaß die dran haben, einfach gute Lebensmittel herzustellen und wie dankbar die sind, dass sie irgendwie über das Fairtrade eine Bühne haben, die international zu vermarkten an andere Firmen wie uns zum Beispiel. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuschauen. Und ansonsten, wir sind ja hier in Freiburg in der Günterstalstraße 35. Da sind wir mindestens jeden Freitag am Rösten. Da könnte man uns auch mal auf dem Hof besuchen und ein paar Nüsse frisch geröstet abstauben.
Oh, also, ich habe ja schon ein bisschen Bock bekommen jetzt. Ja, Julian, vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal abseits des Studiums und knacken vielleicht mal ein paar Cashews
unbedingt gemeinsam. Danke, Thomas.
Mach's gut, bis bald. Und tschüss. Wir verabschieden uns beim Freisprecher. Es war heute ein Vergnügen, Julian Bletscher hier zu haben von Fairfood Freiburg. Mein Name ist Thomas Darscheid. Bis zum nächsten Mal mit Birdie. People help the people. Ciao.